NDR Info. Echo des Tages.
Wie umgehen mit Strafgefangenen, die auch nach Absitzen ihrer Haft weiterhin als gefährlich gelten? Wegsperren, therapieren, in Fußfesseln legen? Nach langer Diskussion hat sich die Koalition in Berlin heute endlich geeinigt. Wir berichten und kommentieren. Weitere Themen dieser Sendung: Proteste und Empörung, Reaktion auf Thilo Sarrazin. Guido Westerwelle macht Druck, der Außenminister in Serbien. Energiereise: Angela Merkel besucht ein Kernkraftwerk im Emsland. Und europaweiter Wettskandal: Auch Fußballvereine aus Nordrhein-Westfalen sind angeblich verstrickt. Mein Name ist Hamann Krause. Einen schönen guten Abend. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes über die in Deutschland bisher übliche nachträgliche Sicherungsverwahrung hat die Politik hierzulande unter Zugzwang gesetzt. Es musste entschieden werden, wie man mit Tätern umgeht, die auch nach ihrer Entlassung wieder straffällig werden könnten. Die Koalition hat sich trotz unterschiedlicher Positionen heute geeinigt. Dazu aus Berlin Sabine Henkel.
Die Sicherungsverwahrung ist kompliziert. So kompliziert, dass Justizministerin und Innenminister mehrfach darauf hinwiesen und Thomas de Maizière sich erstmal auf das Ergebnis konzentrierte.
Dies löst für viele Jahre das Problem, das die Bevölkerung zu Recht in den letzten Wochen beunruhigt hat.
Dies ist die Tatsache, dass nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte Schwerverbrecher aus der Sicherungsverwahrung entlassen werden müssen. Eine Strafe nach der Strafe, Haft nach der Haft, das darf es nicht mehr geben. Nun also müssen Sexualstraftäter, die ihre Haft abgesessen, aber immer noch als gefährlich gelten, freigelassen werden. Das soll sich ändern. Eine neue Form der Unterbringung soll es geben. Kein Gefängnis, kein Krankenhaus, sagt de Maizière. Eher so etwas wie betreutes Wohnen für Schwerverbrecher.
Eine sichere Unterbringung, eine Unterbringung für psychisch gestörte Gewalttäter, deren Entlassung ohne diese neue Form der Unterbringung gedroht hätte.
Es ist eine Forderung der Union, die neue Form der Unterbringung. Die FDP-Justizministerin sah lange rechtliche Bedenken, hat dann aber doch eingelenkt.
Wir haben uns bei diesen Überlegungen orientiert an der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Das heißt, die Unterbringung muss sich fundamental unterscheiden von einem Gefängnis. Den Betroffenen muss eine psychische Störung nachgewiesen werden, um sie festzuhalten. Therapieangebote wird es daher geben müssen, mit dem Ziel, den einstigen Gewalttäter gesellschaftsfähig zu machen. Nur 15 Sicherheitsverwahrte sind schon auf freiem Fuß, werden rund um die Uhr von Polizisten bewacht, damit sie nicht wieder straffällig werden. Was ist mit denen? Sollen sie auch in die neuen Einrichtungen, die es ja noch gar nicht gibt und die die Bundesländer erstmal bereitstellen müssen?
Ziel ist, wenn das rechtlich geht und auch bestandsfest ist, gerichtsbestandsfest ist, dass wir dann auch die Freigelassenen einbeziehen wollen.
Sie wird nicht überraschen, dass ich dem zustimme.
De Maizière nickt ab. Er verspricht mehr Sicherheit. Damit trifft er den Ton der Hardliner in der Unionsfraktion. Auch sie sind einverstanden, stimmen auch der Fußfessel zu. Sie soll eine weitere Möglichkeit sein für den Fall, dass jemand nicht per Gutachten zu den psychisch Gestörten gerechnet wird, aber trotzdem überwacht werden soll. Damit kann auch die Justizministerin leben und denkt schon weiter, denn das alles trifft nur die Altfälle. Für die Zukunft will die Koalition die Sicherungsverwahrung insgesamt neu ausrichten. Weitere Streitpunkte sind programmiert.
Es ist also eine schwierige Frage, wie umgehen mit psychisch schwerkranken Tätern, wie zum Beispiel mit Pädophilen. Was soll man mit ihnen machen nach der Haftentlassung? Gefängnisse scheiden nach dem Urteil aus Straßburg aus. Vermutlich werden also Anstalten gebaut, die wohl eine Mischung aus betreutem Wohnen und offenem Knast darstellen mit Therapiemöglichkeit. Das Ganze wird nicht billig werden, aber vermutlich noch günstiger als eine permanente Überwachung durch die Polizei. Ein Kompromiss mit oder ohne Fußfessel, aber mit vielen Fragezeichen. Dazu der Kommentar von Gerd Debenbrock.
Ob sich die CDU, die CSU oder die FDP durchgesetzt hat, das ist Nebensache. Wichtig ist, diese Koalition ist einigungsfähig in einer der rechtspolitisch heikelsten Entscheidungen der letzten Jahre. Der Kompromiss versucht, die Balance zu finden zwischen zwei Verfassungsgütern. Ohne Gesetz keine Strafe, so lautet das Rückwirkungsverbot. Es ist ein fundamentaler Rechtsgrundsatz. Dagegen hatte der Gesetzgeber nach Ansicht des Europäischen Menschengerichtshofs verstoßen, als er die nachträgliche Sicherungsverwahrung einführte. Sicherungsverwahrung ist Freiheitsentzug für drohende Taten nach der vollständigen Verbüßung der Strafe für begangene Delikte. Richtig und legal ist es, diese Androhung vielen Tätern ins Urteil zu schreiben, als Mahnung und Warnung. Das Problem sind die vielen Fälle, in denen dies in der Vergangenheit nicht geschehen konnte, weil es das Gesetz damals noch nicht gab, das später auf diese Gewalttäter angewandt wurde. Wegschließen für immer, das war die verständliche, aber populistische Forderung des Kanzlers Gerhard Schröder, der es als Jurist eigentlich hätte besser wissen müssen. Es ist ein Konflikt zwischen der Freiheitsgarantie und dem sich ebenfalls aus dem Grundgesetz ergebenden Schutzbedürfnis der Gesellschaft. Der Staat hat die Pflicht, seine Bürger vor notorischen Kinderschändern, vor Vergewaltigern, von denen eine dauerhafte Gefahr ausgeht, effektiv zu schützen. Die künftige Unterbringung nicht in Gefängnissen, nicht in psychiatrischen Anstalten, sondern in neu zu schaffenden Einrichtungen soll nun der Ausweg sein. Hier sollen psychisch kranke Täter therapiert werden. Alle 18 Monate prüfen externe Gutachter, ob eine Entlassung verantwortbar ist. Es bleibt beim Freiheitsentzug, aber juristisch soll es sich dann um Fortsetzung der Therapie, nicht um Fortsetzung der Strafe handeln. Das sieht nach Etikettenschwindel aus, aber mit dieser Abgrenzung zum Strafvollzug hofft die Koalition, nun dem Urteil des Europäischen Menschengerichtshofs gerecht zu werden. Das Bundesverfassungsgericht hatte sich im Mai geweigert, einen als potenziell rückfällig eingestuften Gewaltverbrecher trotz des Menschengerichtshofurteils sofort aus der Sicherungsverwahrung zu entlassen. Bereits die Vorinstanzen hatten auf dessen krankhaften Hang zu Gewalttaten hingewiesen. Angesichts der Schwere der drohenden Taten überwiege das Sicherungsbedürfnis der Allgemeinheit gegenüber dem Freiheitsgrundrecht des Täters, hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden. Bis zum Urteil in der Hauptverhandlung bleibt der Mann auf jeden Fall in Haft. Die Chancen sind also nicht schlecht, dass die jetzt vorgesehene Lösung verfassungskonform ist.
Ein Kompromiss zur Sicherungsverwahrung ist gefunden worden. Es kommentierte Gerd Depenbrock, WDR5, NDR Info. Sie hören das Echo des Tages. Er war von 2002 bis 2009 Finanzsenator in Berlin. Danach wechselte er in den Vorstand der Bundesbank. Seine Hauptberufung aber scheint der mittlerweile 65-jährige Thilo Sarrazin darin zu sehen, umstrittene Bücher zu schreiben. In seinem neuesten Werk mit dem Titel »Deutschland schafft sich ab« moniert Sarrazin unter anderem, dass die muslimische Einwanderung Deutschland finanziell wesentlich mehr gekostet als wirtschaftlich gebracht habe. Eine von vielen Thesen, die besonders die rechtsextremen Parteien wie zum Beispiel die NPD erfreuen. Ansonsten herrscht helle Empörung. Aus Berlin, Georg Schwarte.
Es ist wie meistens bei notorischen Provokateuren. Sie selbst verstehen angeblich die vermeintliche Aufregung am wenigsten. Thilo Sarrazin jedenfalls nennt sein Buch im Deutschlandradio Kultur im Gegenteil sogar poetisch.
Die sachliche Argumentation mag von mir aus hart sein, sie ist aber absolut der präzise und nirgendwo verlässt eine einzige Formulierung die durch den guten Geschmack gezogene Grenze.
Guter Geschmack? Die SPD, deren Mitglied Sarrazin seit 38 Jahren ist, kann da nur müde lächeln. SPD-Chef Gabriel jedenfalls fällt beim Stichwort Sarrazin zuallererst das Wort Eitelkeit ein.
Natürlich steht seine eigene Eitelkeit im Mittelpunkt. Und warum ein Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank so wenig zu tun hat, dass er noch Zeit hat, solche Bücher zu schreiben, das weiß ich auch nicht.
Im Übrigen fügt der SPD-Chef ironisch auf die wüsten Thesen Sarrazins an, sei der Bundesbankvorstand, seit Sarrazin dort Mitglied sei, im Durchschnitt auch dümmer geworden. Michael Müller, SPD-Landesvorsitzender in Berlin, hat in Sachen Sarrazin allmählich die Faxen dicke. Erst im Vorjahr hatten zwei Berliner Ortsvereine vergeblich versucht, ein Parteiausschlussverfahren gegen den Ex-Finanzsenator Berlins durchzukämpfen. Müller sagt, Sarrazin und SPD, das passt nicht mehr zusammen.
So wollen wir nicht miteinander umgehen. Und da muss man auch mal deutlich sagen, dass das so nicht geht. Ich habe ihm jetzt einen Brief auch geschrieben und ihn aufgefordert, doch zu überdenken, ob er nicht besser austritt und sich ja wahrscheinlich selbst gar nicht mehr in der SPD wohlfühlt. Auf jeden Fall auf dieser Grundlage möchte ich mit ihm nicht streiten.
Aber ob das jüngste Buch als Grundlage für ein neuerliches Parteiausschlussverfahren reicht, scheint fraglich. Hessens SPD-Chef Schäfer-Gümbel sagte am Morgen, leider sei es so, dass Dummheit und Bösartigkeit kein Ausschlussgrund aus der SPD seien. Während die SPD-Generalsekretärin Nahles bemüht, Schaden von der SPD abzuwenden, Sarrazin im Hamburger Abendblatt einen unterbeschäftigten Bundesbanker mit ausgeprägter Profilneurose schimpft, der obendrein den Namen der SPD missbrauche. Der Aufschrei über Sarrazins Thesen aber ist parteiübergreifend. Die Kanzlerin hatte gestern erklären lassen, es handele sich um diffamierende Äußerungen.
Das sind Äußerungen, die für viele Menschen in diesem Land nur verletzend sein können.
Für den gewieften Provokateur Sarrazin und die Verkaufszahlen für sein noch nicht einmal erschienenes Werk ist die Empörung bis hin zur Reaktion einer Bundeskanzlerin leider nur hilfreich, sagt jedenfalls Kommunikationsfachmann Michael Spreng im Hessischen Rundfunk. Sein Rat, am besten ignorieren den Mann.
Es ist besser, wäre, man würde auf diese Provokationen immer weniger reagieren, ihm die Aufmerksamkeit entziehen, bis er im Aktenstaub der Bundesbank verschwindet.
Sarrazin, die SPD und die Möglichkeit, das Ganze zu ignorieren. Ein Bericht von Georg Schwarte aus Berlin war das. Reisen bildet, und so ist unsere Kanzlerin im Moment unterwegs, auf Energiereise, wie es heißt. Sie versucht, sich einen Überblick zu verschaffen über Windräder, Kohlekraftwerke und KKWs. Nicht nur die Frage nach deren Laufzeit spaltet im Moment die Koalition, auch die Verwendung der Brennelementesteuer sorgt für verschiedenste Lagerbildungen bei Schwarz-Gelb. So erhofften sich manche ein wenig Klarheit, als Angela Merkel heute in Lingen den Druckwasserreaktor vom Typ Convoy besuchte. Dazu aus dem Emsland Hilke Jansen.
So klang es vor dem Werkstor des Kernkraftwerks Emsland. Etwa 200 Demonstranten und 30 Bauern auf ihren Treckern trillerten und trommelten in Lingen gegen die Atomkraft. Die Bundeskanzlerin bekam davon nicht viel mit. Das dicke Tor blieb zu, die Kanzlerin machte sich auf zum Rundgang. Nach ersten Gesprächen mit RWE-Chef Jürgen Grossmann und E.ON-Chef Johannes Theissen bekannte sich Merkel einmal mehr zur Atomkraft.
Ich persönlich bin davon seit langem überzeugt, dass wir in einem Energiemix für eine bestimmte Zeit die Kernenergie brauchen werden und dass wir dennoch natürlich das Ziel im Auge haben, das Zeitalter der erneuerbaren Energien möglichst schnell zu erreichen.
Ziel sei es, die Versorgung mit Energie in Deutschland bezahlbar, umweltfreundlich und planbar zu gestalten, so Merkel. Die Bundeskanzlerin betonte, dass sie zwar mit den Atommanagern von RWE und E.ON gesprochen habe, Verhandlungen habe es bei ihrem Besuch in Lingen aber nicht gegeben. Die heiklen Themen Laufzeitverlängerung und Brennelementesteuer waren also angeblich kein Thema. Dabei kann sich die Bundeskanzlerin vorstellen, dass die Energiekonzerne mehr bezahlen als die geplante Brennelementesteuer von 2,3 Milliarden Euro.
Ich glaube, wir werden darüber hinaus, und da verwende ich ausdrücklich nicht das Wort der Abgabe, natürlich darüber sprechen, in welcher Weise auch die Energiewirtschaft einen Beitrag für die erneuerbaren Energien leisten kann. Das alles bettet sich ein, auch in eine Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke, die ich persönlich für notwendig und auch absehbar halte, obwohl ich die Energieszenarien natürlich im Detail noch nicht kenne.
RWE-Chef Jürgen Grossmann zeigte sich am Rande des Kanzlerinnenbesuchs durchaus gesprächsbereit. Der Manager gehörte am Wochenende noch zu den Unterzeichnern einer großen Zeitungskampagne gegen die Brennelementesteuer. Nach dem vertraulichen Gespräch mit Merkel dagegen sagte er, die Atomwirtschaft wolle auch auf die Wünsche der Politik eingehen. Grossmann warnte allerdings davor, die Stromkonzerne übermäßig zu belasten.
Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und leben mit wirtschaftlichen Randbedingungen, die einen den Betrieb irgendeiner Investition gangbar machen. Ja? Wir können keine Kraftwerke betreiben, die sich nicht rechnen. Das gilt für alle Arten von Kraftwerken.
Merkels Station der Energiereise im Emsland wirkte betont harmonisch. Nur einmal mussten sich die Kanzlerin und die Atommanager öffentlich anschreien. Im Maschinenraum des benachbarten Gas- und Dampfturbinenkraftwerks war es für ein normales Gespräch einfach zu laut.
Die Kanzlerin diplomatisch harmonisch zu Besuch bei der Atomwirtschaft. Das war ein Bericht von Hilke Jansen. Weniger diplomatisch ging es heute zu bei Bundesaußenminister Guido Westerwelle. Der holte sich während seiner Balkanreise in Belgrad denn eine deutliche Abfuhr. Bei seinem Serbienbesuch versuchte Westerwelle, die politische Führung davon zu überzeugen, dass die Unabhängigkeit des Kosovo Realität sei. Die Serben aber wollen das bekanntlich nicht akzeptieren, auch wenn Westerwelle mit einer Beitrittsperspektive Richtung EU lockte. Belgrad blieb hart. Dazu aus der serbischen Hauptstadt ein Bericht von Michael Götschenberg.
Guido Westerwelle nahm in Belgrad kein Blatt vor den Mund. Die üblicherweise gebotene diplomatische Zurückhaltung bei Besuchen im Ausland legte der deutsche Außenminister kurzerhand ab. Höflich, aber deutlich machte Westerwelle seinen serbischen Gastgebern klar, dass der Weg in die Europäische Union für Serbien verbaut ist, solange die Regierung in Belgrad sich weigert, die Unabhängigkeit des Kosovo zu akzeptieren.
Die Unabhängigkeit Kosovos ist Realität. Die Landkarte für die Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens, sie steht fest. Es bringt nichts, aus falsch verstandener Höflichkeit die Tatsachen zu verschweigen. Für ein gemeinsames Europa brauchen wir Offenheit.
Seit Februar 2008 ist das Kosovo von Serbien unabhängig. Doch Serbien hat sich damit nie abgefunden. Die überwiegende Mehrzahl der europäischen Staaten hat diese Unabhängigkeit mittlerweile anerkannt. Und für Deutschland, so betonte Westerwelle deutlich, ist sie nicht verhandelbar. Die Regierung in Belgrad versucht dagegen mit allen diplomatischen Mitteln, das Rad zurückzudrehen und die Unabhängigkeit des Kosovo rückgängig zu machen. Zwischen Belgrad und Pristina herrscht komplette Funkstille. Westerwelle machte in Belgrad klar, dass Serbien sich damit in die Sackgasse manövriert. In Europa würden Konflikte so nicht gelöst.
Die Zukunft der Staaten des westlichen Balkans, sie liegen eindeutig in Europa. Wir alle haben ein Interesse daran. Aber es muss auch klar sein, Europa ist nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, es ist eine politische Union und dazu zählt auch die Bereitschaft, Schwierigkeiten nach innen und nach außen, auch mit den Nachbarn, friedlich und durch Kooperation zu lösen.
Serbien hat Ende des vergangenen Jahres einen Beitrittsgesuch zur EU in Brüssel auf den Tisch gelegt. In Berlin meint man aber nun offenbar, es sei an der Zeit, klare Bedingungen zu formulieren. Hinzu kommt, dass man das Kosovo-Problem endlich vom Tisch haben möchte. Immerhin sind noch tausende NATO-Soldaten im Kosovo, um für die Sicherheit im Land zu sorgen, darunter 1500 Bundeswehrsoldaten. Sie will Westerwelle morgen besuchen. Außerdem wird er im Parlament des Kosovo eine Rede halten.
Der deutsche Außenminister in Belgrad, Westerwelle, zeigte Härte. Das war ein Bericht von Michael Götschenberg. Eine ganz andere Form von Härte zeigt zurzeit der französische Präsident Sarkozy. Ungeachtet aller Proteste aus dem In- und Ausland hat er auch heute wieder 250 Roma nach Bulgarien und Rumänien ausfliegen lassen. Kritisiert wird er dafür nicht nur von Menschenrechtsgruppen und der Opposition, sondern auch von der katholischen Kirche. Dies aber alles ficht den französischen Präsidenten nicht an. Er setzt weiterhin auf Abschieben. Aus Paris an Christian Heckmann.
Die Bilder wiederholen sich seit Tagen. Schwer bewaffnete Polizisten lösen illegale Roma-Siedlungen auf, beschlagnahmen Wohnwagen und Zelte, nehmen Erwachsene in Gewahrsam. Die meisten von ihnen werden später abgeschoben. Diese harte Gangart gegen die Roma will die französische Regierung fortsetzen. Daran hat auch das Treffen von französischen und rumänischen Regierungsvertretern in Paris nichts geändert. Der für Immigration zuständige französische Minister Éric Besson lobte stattdessen die konstruktive und freundliche Gesprächsatmosphäre. Es gab keinerlei Vorwürfe seitens der Rumänen an unserer Politik. Ich habe sie daran erinnert, dass wir in einem gesetzlichen Rahmen handeln, nämlich dem europäischen und dem französischen. Wir haben uns darauf verständigt, jetzt enger zusammenzuarbeiten. Beide Staaten wollen in der Roma-Politik besser kooperieren. Dabei geht es darum, den Migrationsfluss in den Griff zu kriegen, benachteiligte Bevölkerungsgruppen besser einzugliedern und die Zusammenarbeit der Polizei zu verbessern. Dafür sollen unter anderem 14 statt wie bisher 4 rumänische Polizisten in Frankreich eingesetzt werden. Einzelheiten sollen bei einem weiteren Gespräch Anfang September in Rumänien geklärt werden. Beide Seiten betonten die exzellenten bilateralen Beziehungen. Gleichzeitig zeigte sich der zuständige rumänische Minister Mocanu besorgt. Er warnte vor Ausländerfeindlichkeit und Rassismus. Wir sind nicht der Meinung, dass derzeit zu viele rumänische Staatsbürger in Frankreich leben. Ich will betonen, dass niemand das Recht hat, einem europäischen Staatsbürger zu verbieten, sich auf dem Gebiet der EU zu bewegen. Natürlich müssen wir die Armut verringern, denn sie trägt dazu bei, dass Menschen versuchen, woanders ein besseres Leben zu finden. Und dieser Sache wollen wir uns auch annehmen. Nicht nur im Ausland stoßen die Gruppenabschiebungen auf Kritik. Über 8000 Roma hat Frankreich seit Jahresbeginn zurück in ihr Herkunftsland geschickt. Diese Zahlen und das oftmals radikale Vorgehen der Polizei gegen die Roma erschüttern auch Opposition und Menschenrechtsgruppen in Frankreich. Auch die katholische Kirche zeigt sich besorgt. Der Vorsitzende der französischen Bischofskonferenz, Kardinal Vintrois, befürchtet eine Spaltung der Gesellschaft. Es hat sich in Frankreich ein ungesundes politisches Klima entwickelt. Es gibt eine Art Wettbewerb zwischen denen, die die größte Sicherheit und denen, die die höchsten moralischen Ansprüche versprechen. Mit einem solchen Problem sollte man anders umgehen. Mittlerweile ist auch die französische Bevölkerung skeptisch geworden. Während die Mehrheit der Franzosen vor einigen Wochen noch die Roma-Politik der Regierung unterstützt hat, ist jetzt nur noch knapp die Hälfte für Abschiebungen.
Frankreich schiebt weiterhin Roma ab. Viele Franzosen sind nicht begeistert. Aus Paris war das an Christian Heckmann. In Stuttgart praktizieren Bürger zurzeit etwas, was Politiker so gar nicht mögen. Sie stellen nämlich bereits gefällte Entscheidungen in Frage. Der Abriss des alten und der Bau des neuen Hauptbahnhofs sorgt seit Wochen für helle Aufregung. Zu aufwendig, zu teuer und überflüssig, sagen die Gegner, zudem noch gefährlich. Gestern demonstrierten ca. 2000 Menschen gegen den Beginn der Abrissarbeiten. Einige wenige kletterten heute aus Protest auf das Dach des Bahnhofs. Wie die Polizei darauf reagierte, dazu nun Jürgen Weibel.
Vor dem Bauzaun am Nordflügel des Bahnhofs flammte heute Nachmittag der Protest auf, als Beamte des SEK auf das Dach stürmten und 6 Demonstranten abführten, die dort seit gestern Abend 18 Uhr ausharrten. Wegen dieser Demonstranten wurden die Abbrucharbeiten mit dem Bagger heute Vormittag zunächst abgesetzt. Zur Aktion heute um 15 Uhr der Polizeisprecher Olef Petersen.
Die Gegebenheiten sind wohl sehr schwierig gewesen dort vor Ort, aber offensichtlich hat diese lange Vorbereitungszeit genutzt worden, sodass dieser Zugriff wirklich sehr schnell vonstatten hat gehen können. Die Personen sind in Gewahrsam genommen worden und jetzt dauern die Ermittlungen an bezüglich der strafrechtlichen Relevanz und auch natürlich, was die Kostenfrage angeht, sprich die Schadensersatzansprüche, die mit Sicherheit auf diese Leute zukommen werden.
Der Protest vor dem Bauzaun geht weiter. Als Demonstranten versuchten, die naheliegende Kreuzung zu besetzen und Straßen zu blockieren, wurden sie von starken Polizeikräften abgedrängt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Unterdessen reagieren die Landespolitiker und verurteilen Teile der Demonstration scharf. Der Innenminister Heribert Rech.
Es geht nicht, dass Züge behindert werden, Rettungskräfte gestört werden, Straßen blockiert werden, die Innenstadt lahmgelegt wird. Das hat nichts mehr mit demokratischem Protest zu tun. Hier werden die Grenzen eindeutig überschritten.
Je länger der Protest der Gegner des Milliardenprojekts dauert, desto häufiger stellt sich die Frage, ist die Mehrheit dafür oder dagegen? Dazu Umwelt- und Verkehrsministerin Tanja Gönner.
Mein Eindruck ist, und das ist ein Problem, das wir in Deutschland zunehmend haben werden, dass eine laute Minderheit versucht, eine schweigende Mehrheit, die es für richtig hält, die aber, weil sie es für richtig hält, auch nicht sagt, eine schweigende Mehrheit dann in irgendeiner Weise so darzustellen, als wären sie die Mehrheit. Und ich glaube nicht, dass dies der Fall ist bei diesem Projekt.
Entschlossen für den Widerstand geben sich weiterhin die Gegner, die für morgen zu einer weiteren Großkundgebung und einer Menschenkette um das Landtagsgebäude aufgerufen haben.
Das Unternehmen Schida gehörte mit zu den größten Möbelproduzenten Europas und beschäftigte einmal an die 11.000 Mitarbeiter. Begonnen hatte Firmenchef Rolf Demuth 1964 mit nur 27 Angestellten. Innerhalb von 3 Jahrzehnten gelang es ihm, ein Imperium aufzubauen, aber dies stand anscheinend auf tönernen Füßen. Um vor ein paar Jahren die Pleite abzuwenden, wurden dann am Ende Bilanzen gefälscht. Über den Prozess vor dem Landgericht Detmold, der heute begann, jetzt Jens Olaf Burdorf.
Firmengründer Rolf Demuth wurde vom mitangeklagten ehemaligen Finanzcontroller bei Schida schwer beschuldigt. Demuth habe bis zum Schluss alle firmeninternen Entscheidungen selbst getroffen. Er habe von den Bilanzmanipulationen gewusst und sie auch gebilligt. Ratschläge und Warnungen habe er nicht beachtet. Während ein weiterer mitangeklagter Manager jede Betrugsabsicht der Schida-Spitze zurückwies, bezeichnete der langjährige Controller der Firma die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft als berechtigt. Sie sind in einer 342 Seiten starken Anklageschrift zusammengefasst. Der Bielefelder Oberstaatsanwalt Ralf Günther.
Den Angeklagten wird zur Last gelegt, in unterschiedlicher Tatbeteiligung zunächst mal die Konzernjahresabschlüsse der Schida Holding GmbH durch Bilanzmanipulation verfälscht zu haben. Wir haben insoweit die Geschäftsjahre 2005 und 2006 untersucht und dort eine ganze Anzahl von Bilanzmanipulationen festgestellt.
Und das sah dann so aus. Da wurden zum Beispiel ganze Lagerhallen voller Möbel noch zum Eigentum der Firma gezählt, obwohl sie schon längst verkauft worden waren. Da wurden Firmengrundstücke wertvoller gemacht, als sie eigentlich waren. Und am Ende war die Jahresbilanz um 20 bis 30 Millionen besser, als es eigentlich der Realität entsprach. All das konnte nur dadurch lange unentdeckt bleiben, weil die Firmenstruktur so undurchschaubar war. Über 100 Tochtergesellschaften gab es, viele davon im Ausland, zum Beispiel in Polen, Italien und auf dem Balkan. Firmenchef Demuth habe seine Geschäftsführer unter Druck gesetzt, so einer der mitangeklagten Ex-Manager heute vor Gericht. Wann immer in der Chefetage Zweifel oder Kritik an weiteren Bilanzfälschungen aufgekommen seien, habe Demuth an die 11.000 Arbeitsplätze weltweit erinnert, die gefährdet seien. Und an sein eigenes Lebenswerk, das ja auch auf dem Spiel stehe. Jede weitere Diskussion beendete Demuth nach Aussagen seines Controllers mit den Worten: Das habe ich so entschieden. Amen.
Rolf Demuth wird sich am zweiten Verhandlungstag Mitte September dann zum ersten Mal äußern. Es war ein Prozess, der besonders die Boulevardpresse interessierte, das Gerichtsverfahren gegen Nadia Benaissa. Die Sängerin von No Angels, einer früher recht erfolgreichen Popgruppe, musste sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten, da sie trotz einer HIV-Infektion ungeschützten Sex hatte. Heute nun wurde das Urteil gesprochen, dazu Stefan Willert.
Als Nadia Benaissa das Strafmaß hört, 2 Jahre und die Vollstreckung wird zur Bewährung ausgesetzt, da huscht zunächst ein Lächeln über ihr Gesicht. Erleichterung, nicht nochmal ins Gefängnis. Aber dann listet Richter Dennis Wacker ihre Straftaten auf. Gefährliche Körperverletzung, 2-mal versuchte gefährliche Körperverletzung und ein Strafbefehl wegen einer Trunkenheitsfahrt im Jahr 2007. Nadia Benaissa hat nach Überzeugung des Jugendschöffengerichts den 34-jährigen Nebenkläger mit dem HIV-Virus infiziert, sagt der Richter, sie habe katastrophale Fehlentscheidungen getroffen, als sie Sexpartner nicht über ihre HIV-Infektion informierte. Eigensüchtig, verantwortungslos habe sie gehandelt. Sie habe die Infektion der Partner zwar nicht gewollt, aber billigend in Kauf genommen. Und als Richter Wacker Zeugen zitiert, denen sie gesagt haben soll, die Männer seien doch selbst schuld, hätten ja Kondome nehmen können, da schüttelt sie den Kopf und dann weint sie. Ihr Anwalt Oliver Wallasch erklärt das hinterher so.
Gehen Sie davon aus, dass natürlich die Anspannung über das ganze Verfahren, auch wenn meine Mandantin ein Medienprofi ist, sicherlich extrem hoch gewesen ist?
Wallasch ist zufrieden mit dem Urteil, er will es nicht anfechten. Auch Hans-Dieter Henkel, der Anwalt des Nebenklägers, den Benaissa infiziert hat, hält das Urteil für angemessen. Seinem Mandanten gehe es zwar jetzt nicht besser, aber er habe erreicht, dass sie endlich zu ihrer Tat steht.
Zumindest die Klarstellung und das, was er von Anbeginn eigentlich vorhatte, nämlich in irgendeiner Form zu erreichen, dass sie zu dem, was sie getan hat, steht, dass sie Verantwortung übernimmt und dass sie das nicht leugnet.
Staatsanwalt Peter Liesenfeld ist ebenfalls zufrieden. Er hatte exakt dieses Strafmaß und die Aussetzung zur Bewährung gefordert. Das öffentliche Outing sei ihr zugute gehalten worden, aber das sei nicht der Hauptgrund für das milde Urteil.
Ich glaube, dass das öffentliche Outing hier im Verfahren nicht die entscheidende Rolle gespielt hat, sondern die entscheidende Rolle hat letztendlich das Geständnis, das Eingestehen der Schuld und der Verantwortung mit sich gebracht.
Im Fußball lässt sich bekanntlich viel Geld verdienen. Gemeint sind damit nicht nur die Gehälter der Superstars und deren Ablösesummen, sondern es geht auch um Wetten. Da wird gezockt und manipuliert. Die Mafia, die dahinter steckt, ist skrupellos und kennt keine Grenzen. Betroffen sind anscheinend mittlerweile auch Vereine aus Nordrhein-Westfalen, wie Anne van Eickels nun schildert.
In den Fußball-Wettskandal sollen auch Mannschaften aus Nordrhein-Westfalen verstrickt sein. Möglicherweise sind Spiele in der A-Jugend-Bundesliga, der Regionalliga und im DFB-Pokal manipuliert worden. Nach einem Bericht der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung soll das Erstrundenspiel im DFB-Pokal zwischen dem Fünftligisten VfB Speldorf aus Mülheim und Rot-Weiß Oberhausen unter Manipulationsverdacht stehen. Oberhausen gewann im August 2009 mit 3:0. Die ermittelnde Staatsanwaltschaft Bochum bestätigte den Zeitungsbericht nicht. Speldorfs Manager Ingo Piekenecker reagierte sehr überrascht auf die Vorwürfe. Er glaubt nicht, dass die Partie manipuliert wurde. Das Spiel habe einen normalen Verlauf genommen, so Piekenecker. Er habe von der Staatsanwaltschaft keine Informationen zu einer möglichen Spielmanipulation erhalten. Laut Zeitungsbericht sollen neben dem Pokalspiel auch 4 weitere Partien im Fußballwesten verschoben worden sein. Auch diesen Verdacht wollen die Ermittler nicht bestätigen. Gestern hatten sie Anklage gegen 2 mutmaßliche Wettbetrüger erhoben. Sie sollen zur Führungsebene der Bande gehören. Den Angeklagten wirft die Staatsanwaltschaft gewerbs- und bandenmäßigen Betrug in mindestens 16 Fällen vor. Sie sollen insgesamt 10 Spiele in Deutschland und 14 Partien im Ausland beeinflusst haben. Dazu zahlten sie Spielern und Schiedsrichtern 350.000 Euro. Die Wetten, die die Angeklagten platzierten, brachten einen Gewinn von 1,45 Millionen Euro. Die 2 mutmaßlichen Wettbetrüger sind allerdings nur die ersten Angeklagten im europäischen Fußballwettbewerb. Skandal. Derzeit ermittelt die Bochumer Staatsanwaltschaft gegen 250 verdächtige Personen, die insgesamt rund 270 Spiele im In- und Ausland manipuliert haben sollen. Unter den Verdächtigen sind auch die Sapina-Brüder aus Berlin. Sie waren bereits am Wettskandal um den Schiedsrichter Robert Holzer 2005 beteiligt und wurden verurteilt.
Mit dieser dunklen Seite des Fußballs endet das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Am Mikrofon war Hermann Krause. Wir wünschen einen schönen Abend.